Jetzt muss ich noch schnell die Schuhe aufnehmen, damit ihr die auch seht. Genau, geputzt und gestriegelt heute am Morgen. Nein, nicht ganz alle. Ja, der Glaube, der ist ja ein riesiges Thema. Und mich persönlich beeinflusst das sehr. Und ich glaube, die meisten von uns beeinflusst das sehr. Oder ist eigentlich auch der wichtigste Teil in unserem Leben oder eben in meinem Leben. Und ich wünsche mir, dass der Glaube an Jesus bei mir immer tiefer wird und immer gefestigter wird. Und ich habe hier so ein paar Schuhe mitgenommen. Und ich finde das Bild irgendwie noch cool, wenn wir einfach die Bilder von diesen Schuhen auf unser Glaubensleben wie projizieren. Also die zeigen so ein bisschen wieder Beziehungsstatus zu Gott. Und ich erkläre euch das mal, wie das funktioniert. Und da haben wir so einen Kinderschuh. Und dieser Kinderschuh, vielleicht bist du selber noch nicht so lange im Glauben. Und dann bist du so ein bisschen wie dieser Kinderschuh. Du bist neu mit Jesus unterwegs. Du kennst vielleicht Jesus noch nicht so gut, aber du freust dich auf all das, was noch kommt mit Jesus. Du hast so einen Hunger noch nach mehr. Und dein Glaube ist einfach noch so am Wachsen. Dann haben wir hier so einen Sonntagsschuh, so einen sehr schönen, der ist von Benni, der Hochzeitsschuh sogar. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen, ja, am Sonntag gehst du in den Gottesdienst, eben schön rausgeputzt und schöne Schuhe, ein schönes Hemd, ein Lachen auf dem Gesicht und mit der Familie ist alles happy, kleppy. Und, aber nach dem Gottesdienst gehst du heim und dann schlägt so der Alltag wieder ziemlich ein und vom Glauben oder von Gott ist nicht mehr gerade so viel sichtbar. Vielleicht fühlst du dich manchmal so ein bisschen als Badelatschen-Christ. Ja, ich weiss nicht, wenn man mit so einem Schuh aus dem Haus geht am Morgen, dann erwartet man auch nicht besonders viel. Also wir erwarten auch nicht ein grosses Abenteuer, sonst würde ich auch nicht so einen Schuh anlegen. Und ja, so kann es vielleicht manchmal schon mit Gott sein. Irgendwie, man ist mit Gott unterwegs schon jahrelang, aber irgendwie ist es so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen eingeschlafen, der Glaube. Gott ist da, aber ja, viel mehr ist er da auch nicht mehr. Und ein Wanderschuh-Glauben bedeutet, hey, du bist voll mit Gott unterwegs. Du möchtest Berge erklimmen mit Gott, Mauern überwinden. Dein Herz brennt so richtig für Jesus. Du bist begeistert von Jesus. Und ich weiss nicht, aber das ist das, was ich mir wünsche im Glauben. Aber ich bin auch nicht immer an diesem Punkt. Vielleicht hast du dich irgendwo wiedererkennt. Ich glaube, man könnte das Repertoire noch unendlich weiterführen. Ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, warum dass wir den Gott häufig irgendwie nicht sehen oder was uns manchmal auch so hindert an einem starken Glauben. Und ich glaube, manchmal liegt es daran, dass wir irgendwie nicht so mit Gott rechnen. Eben so ein bisschen der Badelatschen-Christ, oder? Irgendwie, wir sind unterwegs, wir haben ein Problem und irgendwie probieren wir das Problem einfach zuerst mal selber zu lösen und überlegen eben nicht, dass da ein Gott wäre, der uns ja helfen würde. Passt so ein bisschen zum Bild von der Marianne, oder? Irgendwie, wir schwadern da irgendwo im Wasser umeinander und Jesus sagt, hey, ich bin eigentlich hier, siehst du mich nicht? Und wir rechnen einfach nicht mit dem Eingreifen von Gott. Ja, oder manchmal haben wir so starre Vorstellungen, wie Gott genau in einer Situation handeln sollte. Wir haben ein Problem und wir sehen genau eine Lösung und Gott muss das so lösen. Und dort fehlt uns manchmal so ein bisschen der weitere Blick und dort vergessen wir so die Allmacht von Gott, von seinem Wirken. Das kann uns auch schnell mal passieren. Oder so ein bisschen der Satz, wenn ich mal erlebt hätte, wie Gott wirkt, dann würde ich viel mehr glauben. So das typische Beispiel Israel, wo immer wieder Gott erlebt und wirklich mächtig erlebt, Gott, der Wunder tut und gleich irgendwie schaffen sie es nicht oder vergessen Gott oder tun ihn anklagen. Und ich glaube, das Prinzip funktioniert nicht so ganz. Dass wir einfach ja, das Gefühl haben, wir müssen Gott zuerst mal richtig leben und dann haben wir kein Problem mit dem Glauben oder mit einem starken Glauben. Ich möchte jetzt aber noch auf einen Mann eingehen. Und zwar der Abraham. Und ich glaube, wir kennen den auch alle. Und ich möchte nicht, der Abraham, der ist doch manchmal so irgendwie, wenn wir an Abraham denken, dann haben wir das Gefühl, ja, der ist irgendwo da oben und wir sind da unten, oder? So ein Glaubensvater, mega krass. So ein starker Glaube ist für uns gar nicht möglich. Oder so eine Berufung liegt ja eh nicht auf meinem Leben. Und ich glaube, das ist nicht das, was wichtig ist, sondern ich glaube, wenn wir ihn als Vorbild nehmen, dann können wir einfach so Glaubens, ja, seine den Glauben einfach, den er hat. Ich glaube, das hilft mir, wenn ich das mir als Vorbild nehme. Und nicht mich mit ihm vergleichen. Ich möchte zwei Aspekte nennen, warum dass mir der Abraham ein Vorbild ist. Und zum einen ist es, weil für mich der Abraham einfach so eine starke Beziehung hat zu Gott. Wenn wir seine Geschichte ein bisschen kennen, dann spüren wir das irgendwie. Er redet mit Gott, er hadert mit Gott. Und in Matthäus 22,32 steht: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und das sagt Gott an Mose beim brennenden Dornbusch bei seiner Berufung. Und hier sagt Gott: Ich bin der Gott Abrahams. Und das zeigt für mich irgendwie, hey, Gott ist schon stolz auf Abraham. Er nennt ihn, er identifiziert sich eigentlich auch ein Stück weit mit dem Abraham. Und wenn er sich würde irgendwie ein bisschen schämen oder so, dann würde er sicher dort nicht der Abraham so nennen. Und natürlich auch für das, was Abraham eigentlich auch bekannt ist, ist sein unerschütterlich Glauben. Muss ich das schnell zeigen? Und im 1. Mose 17,1 steht: Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Gott stellt sich hier am Abraham vor, und auf Hebräisch steht auch: Ich bin die Versorger, also El Shaddai, der Versorger. Und Gott stellt sich als Versorger beim Abraham vor, und bei seinen Geschichten kommt es mir immer so ein bisschen so vor, als hätte Abraham das vor Augen, eben dass Gott sein Versorger ist. Irgendwie in allen Herausforderungen innen sieht Abraham immer: Hey, Gott ist mein Versorger. Und wenn wir so ein bisschen an den Anfang denken von der Geschichte von Abraham, und wenn wir nur die Anfänge würden kennen, dann würde ich, glaube ich, manchmal so ein bisschen denken: Ja, also der Abraham ist irgendwie schon ein bisschen naiv. Jetzt Christ hin oder her. Irgendwie macht jetzt das, was er macht, nicht so Sinn. Und er verlässt zuerst mal sein Daheim, weil Gott ihm den Auftrag gibt. Im 1. Mose 12,1 startet es eigentlich so ein bisschen, dort steht: Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Das heisst, der Abraham hat sein Daheim verlassen, ohne genau zu wissen, wo er her soll. Also der Abraham war ein Nomad, das bedeutet, er ist eigentlich umeinander gereist mit seinem Zelt, mit allem, was er hatte. Und das nimmt vielleicht manchmal auch so ein bisschen das Bild von: Der Abraham hat seine Heimat verlassen, sein Zuhause, sein ganzes Besitz. Das stimmt eigentlich gar nicht so ganz, weil er hat eigentlich seinen Besitz dabei gehabt. Aber was sicher stimmt, ist, dass er seine Familie hat verlassen, seinen Vater, und bedeutet auch, seine Sicherheit hat er eigentlich schon ein Stück weit auch verlassen. Und Gott hat einfach eigentlich gesagt: Ja, lass alles hinter dir. Lass deine Familie hinter dir. Und wenn das uns Gott würde sagen, oder mir, dann würde ich auch zuerst mal sagen: Nein. Weil ich hätte zuerst mal 1000 Fragen. Ich würde auch mal fragen: Ja, was ist der Sinn hinter dem? Warum soll ich das machen? Was ist dein Ziel? Für was soll ich das machen? Und warum sollte ich dir jetzt vertrauen? Und wir sind uns, glaube ich, so ein bisschen gewöhnt, zu hinterfragen, zu zweifeln. Aber der Abraham hat gesagt: Hey, let's go, ich mache das einfach. Und ohne zu wissen, woher er geht. Aber er ist gegangen. Und ich glaube auch, dass er ist gegangen, weil er so das Wesen von Gott irgendwie schon ein bisschen gekannt hat. Er hat gewusst, dass Gott El Shaddai sein Versorger ist. Und für ihn war nicht entscheidend, woher er geht, sondern mit wem er geht. Und das hat mich mega berührt. So das, irgendwie so der, ja, einfach der Aspekt, es ist ihm egal, woher, sondern eigentlich nur wichtig, mit wem. Und ich habe vor 2 Jahren eigentlich, ja, oder wir haben vor 2 Jahren eigentlich so ein bisschen unser Daheim verlassen. Natürlich jetzt nicht gerade auf die Art wie der Abraham, aber gleich, wir sind von Bern weggegangen und auch so ein bisschen ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Und ich zweifle und hadere manchmal schon auch ein bisschen mit Gott, weil für uns Schweizer ist jetzt 2 Stunden Autofahrt schon eine ziemliche Strecke. Wenn man das jetzt einem Amerikaner erzählen würde, dann würde auch nur so ein bisschen müde lächeln und sich fragen, also so sagen, das ist doch kein Problem, also nimmst du dein Auto und fahrst. Aber für uns ist das manchmal gleich schon recht viel. Und dann bewegt mich eben so ein Abraham, der sagt, oder ja, wo man wie merkt, dass es ihm wichtig ist, dass es entscheidend ist, mit wem das er geht. Und ich wünsche mir für mich auch, dass das mit wem eine Priorität hat und nicht, woher das ich gehe. Und klar hat Gott uns einen Verstand gegeben, den wir brauchen sollen. Und wegen dem habe ich auch einen Mann geheiratet mit gutem Verstand. Aber ich denke, dass uns Schweizer manchmal ein bisschen mehr Vertrauen auf Gott und ein bisschen weniger am Reichtum hinterher nachrennen, noch so gut würde ich tun. Und dann weiter beim Abraham, als wäre das nicht schon genug, will Gott ihm auch noch seinen Sohn nehmen, später. Sein Sohn, der gleichzeitig auch so eine lang ersehnte Verheißung von Gott hat erfüllt. Gott hat am Abraham eigentlich so seine Vergangenheit genommen, sein Daheim. Und jetzt sieht es so aus, als wird Gott ihm auch noch seine Zukunft nehmen. Seine Nachkommen, die Gott ihm versprochen hat, wo im hohen Alter der Abraham endlich ein Kind hatte mit der Sarah zusammen, die Geschichte kennen. Und nachher kommt die Geschichte mit dem Abraham und mit dem Isaac. Und ja, irgendwie eben, Gott nimmt ihm seinen Sohn. Und trotz allem geht der Abraham mit Gott seinen Weg, eben mit dem El Shaddai. Und die Geschichte mit dem Abraham und mit dem Isaac kennen wir, glaube ich. Und wenn nicht, dann gehen wir sie dann noch zusammen durch. Und ich glaube, die meisten von uns haben auch schon ihre Mühe gehabt mit dieser Geschichte. Also ich muss schon. Und gleich habe ich entdeckt, gerade in den Vorbereitungen von dieser Predigt, dass die Geschichte irgendwie so eine Tiefe hat. Und das hat mich so fasziniert. Und ich verstehe die Geschichte immer noch nicht vollkommen. Und ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder verstehe. Und ich glaube, wenn man noch einen Sohn hat, was ich jetzt nicht habe, dann versteht man die Geschichte noch mal ein bisschen anders. Aber je länger ich mich mit dieser Geschichte einfach auseinandersetze, desto mehr erfahre ich oder spüre ich einfach auch die Herrlichkeit und die Allmacht von Gott. Und ich möchte mit euch die Geschichte durchgehen. Und die steht im 1. Mose 22, 1 bis 14. Sie geht noch ein bisschen länger, aber ich möchte mit euch einfach diesen Teil anschauen. Und ich werde es auch lesen und zwischendurch auch einfach meine Gedanken so ein bisschen reinspielen. Und im 1. Mose 12, 1 startet die. Und, 22, 1, Entschuldigung. Und dort steht, neues Leben Übersetzung. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Und so die Probe, oder Gott sagt, hey, ich, ja, oder Gott tut den Abraham auf die Probe stellen. Und ich glaube, das, mit dem haben wir irgendwie vielleicht schon, auch schon so ein bisschen Mühe. Oder das ja, ist irgendwie schon so ein bisschen schwierig, finde ich. Und ich habe mir dann einfach so ein bisschen überlegt, wie das war bei mir früher, als ich in die Schule gegangen bin. Und ich habe eigentlich meistens, glaube ich, recht gute Lehrer gehabt, so meine Erinnerungen. Und mir war irgendwie bewusst gewesen, dass die Lehrer Prüfungen machen, nicht um mich fertig zu machen, im Sinne von, ja, schau jetzt mal, was du alles nicht kannst, du verstehst ja eh nichts, sondern vielmehr so ein bisschen den Aspekt, dass sie mir aufzeigen wollten, wo habe ich vielleicht noch Potenzial, um mehr zu verstehen, was kann ich schon gut. Und ich glaube auch, dass Gottes Gedanke das so ein bisschen hinter dem ist. Oder er will uns zeigen, hey, wo stehen wir im Glauben, was, wo müssen wir vielleicht noch Fortschritte machen, wo haben wir noch Potenzial, weil Gott weiss ja genau, wo das wir stehen. Er muss uns nicht auf die Probe stellen, um selber zu sehen, wo das wir noch Potenzial haben. Und so dieser Aspekt hat mir so ein bisschen geholfen, das zu verstehen. Und ich glaube auch, dass der Abraham Gottes Stimme sofort hat erkannt, als er hat gesagt hat, Abraham, ich muss das noch weitermachen, es geht dann weiter, nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Und dort stelle ich mir vor, dass Abraham die Stimme von Gott sofort hat erkannt. Es war nicht das erste Mal, wo Gott mit ihm geredet hat. Und er hat so, schon so eine Freundschaft mit Gott und ein Vertrauen und hat einfach den Klang von dieser Stimme von Gott schon gekannt. Und da kommt die dreifache Bitte: Nimm, Gang und tu Opfern. Und Gott ist da richtig präzise. Er sagt: Nimm deinen einzigen Sohn, der Isaac, den du gern hast. Er hat ja auch können sagen: Nimm den Ismael, das ist sein, das ist der Sohn, den er hatte mit der Magd. Aber Gott sagt nicht: Nimm einfach einen Sohn, sondern er sagt: Nimm deinen einzigen Sohn. Gott hat keine Zweifel offen gelassen. Und im Hebräischen steht auch: Gang für dich. Also, was so viel bedeutet wie: Du musst den Weg irgendwie alleine gehen. Du kannst das nicht deinem Sohn erzählen, mein Vorhaben, und du kannst es auch nicht Sarah erzählen. Sondern du musst einfach alleine gehen. Und ich glaube, manchmal gibt es so Situationen auch in unserem Leben, wo wir wie Menschen um uns herum haben. Ich meine, der Abraham ist auch mit seinen Knechten, die Knechte sind mitgegangen. Aber gleich hat er es mit Gott selber müssen wie klären. Er hat einfach ist mit Gott gegangen. Und kurz vorher hat der Abraham der Lot eigentlich gerettet vor dem Tod, sein Neffe. Und hier sagt der Abraham nichts. Das finde ich irgendwie auch noch so extrem. Er sagt nicht irgendwie: Nein, das will ich nicht. Gerade so, also, das geht nicht für mich. Sondern er sagt eigentlich nichts auf das ab. Dann kommt: Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaac sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach 3 Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Und das ist für mich auch so eine Schlüsselstelle von dieser Geschichte. Weil der Abraham sagt: Hey, wir gehen zusammen anbeten und wir kommen zusammen wieder zurück. Und man könnte jetzt auch sagen: Ja, das ist ja logisch, weil er hat am Isaac nicht wollen erzählen, was Gott vorhat, weil sonst wäre er ja eh nicht mitgekommen. Oder irgendwie so. Aber irgendwie glaube ich das nicht, weil im Hebräer 11,19 steht, dort sind so alle Glaubensväter so beschrieben, und dort steht: Abraham ging davon aus, dass Gott Isaac wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Also dort steht, am Isaac sein Glauben war so stark gewesen, dass er sogar hat geglaubt, dass Gott den Isaac wieder zum Leben erwecken würde, falls er ihn wirklich töten müsste. Und das glaube ich irgendwie, dass der Isaac das in dieser Situation gewusst hat und dass er wegen dem gesagt hat: Hey, wir kommen wieder zurück und wir zusammen beten Gott auf dem Berg an. Es geht weiter im Vers 6. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaac auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac: Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel. Abraham, Abraham! Ja, antwortete er, ich höre. Und hier kommt die Erleichterung. Und natürlich auch einfach immer wieder beim Lesen von dieser Geschichte, egal wie viel Mal man es schon gelesen hat, weil Gott handelt genau in der richtigen Minute inne. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Der Herr sieht, heisst der Berg. Und 1000 Jahre später ist der Tempel gebaut worden und nochmal 1000 Jahre später ist Jesus gekreuzigt worden. Gott hat sich wieder gesehen in Jesus. Sichtbarer als je zuvor, ausgestellt auf einem Berg, ist Jesus getötet worden. Er war ebenfalls ein Sohn, gebunden auf Holz, wie der Isaac. Er wird getötet und nach 3 Tagen steht er wieder auf. Und der Isaac war mit dem Abraham 3 Tage unterwegs und sozusagen auch auf eine Art getötet worden. Aber Jesus ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und das ist so eine Parallele, das kann für mich einfach nicht Zufall sein. Und nach 3 Tagen hat Gott eingegriffen und hat gesagt, du musst es nicht machen zum Abraham. Es ist noch nicht nötig. Und 2000 Jahre später ist Jesus an diesem Kreuz auf dem Berg gestorben. Und ab diesem Zeitpunkt waren keine Tieropfer mehr nötig, weil durch sein Blut sind wir alle rein gewaschen worden. Und ich stelle mir einfach irgendwie auch vor, wie Jesus Abraham hat zugeschaut hat. Ich meine, Jesus war dann schon allgegenwärtig gewesen. Und er hat gewusst, dass ihm genau das Gleiche wird bevorstehen. Mit dem Wissen, dass er aber wirklich wird getötet werden. Der Abraham sagt sogar noch, dass Gott für ein Lamm wird schauen. Und Jesus ist das Lamm. Und Gott schaut auch zu. Und er weiss haargenau, in 2000 Jahren werde ich hier meinen Sohn müssen opfern. Und ich weiss nicht, aber die Geschichte, die hat für mich irgendwie trotz allem, trotz dieser Brutalität, die man nicht wegreden kann, so eine Tiefe und so viel Tröstliches. Weil es zeigt für mich einfach auch so die Allmacht, die Gott hat. Schon im Alten Testament zeigt Gott auf Jesus. Schon dann ist irgendwie, ja, tut Gott uns zeigen, was wird kommen. Und der Abraham ist dort einfach voller Vertrauen, dass Gott keinen Fehler macht. El Shaddai, er ist mein Versorger. Und er hat irgendwie so ein kindliches Herz, der Abraham. Und mit diesem Herz rührt er auch das Herz von Gott an. Und er glaubt, dass Gott das Unmögliche wird möglich machen. Und ich glaube auch, dass er das Vertrauen an Gott, an Isaac weitergibt. Oder Isaac hat Gott vertraut. Man ist sich nicht so ganz einig, wie alt es denn der Isaac war. So zwischen 13 und 30 wird alles diskutiert. Aber er war sicher kein kleines Kind mehr. Und er hat sich nicht wirklich gewehrt. Und es zeigt irgendwie auch, dass er schon so ein Vertrauen hatte in diesen Gott. Und beim Abraham scheint es so, als würde er sagen, hey Jesus, das ist dein Problem. Ich bin da, ich vertraue dir einfach, aber du musst eine Lösung haben. Die Lobpreise dürfen sonst vorkommen. Und ich weiss nicht, aber mir berührt es irgendwie, die Geschichte. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, ob ihr manchmal eben in diesen Situationen drin seid, wo ihr irgendwie nicht mehr mit Gott rechnet, wo ihr irgendwie das Vertrauen in Gott verloren habt, oder ob ihr manchmal eben so irgendeine Situation jetzt gerade habt, wo ihr merkt, hey, da habe ich irgendwie so eine starre Vorstellung, wie Gott jetzt mir gerade helfen soll. Und dort möchte ich dich einladen, dass wir irgendwie den Blick wieder öffnen können, dass wir Gott mehr zutrauen, dass er andere Lösungen parat hat, als wir uns manchmal vorstellen. Und ich möchte einfach noch beten für die Zeit. Und wenn dir etwas aufs Herz ist gekommen, oder ein Gedanke ist gekommen, dann darfst du noch zum Ministry gehen. Wir werden noch mal ein Lied hören von der Band. Und Jesus, ich danke dir für die Geschichte. Und ich danke dir, ja, tust du uns irgendwie zu uns reden, auf ganz viele verschiedene Arten. Und ja, Herr, ich wünsche mir, wirklich einfach so einen Glauben und so tiefe Wurzeln, Herr. Und ja, dass wir einfach in allem innen dir vertrauen können, in allen schwierigen Situationen innen, Herr. Und ich danke dir, dass du mit uns kommst, dass du uns begleitest. Und ja, meine höchste Priorität soll es wirklich sein, dass du mit mir bist, auch wenn ich das Ziel nicht immer sehe, Herr. Ich danke dir. Amen.